Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Anna Otto Sewicek, ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Olaf Kunert von der GWH Wohnungsgesellschaft Hessen.
Schön, dass du da bist, Olaf.
Herzlich willkommen, hallo.
Du hast eine beeindruckende Laufbahn zwischen Politik, Stadtplanung und Wohnungswirtschaft bisher hinter dir und bist jemand, der die Entwicklung unserer Städte nicht nur kommentiert, sondern aktiv prägt, so habe ich dich wahrgenommen. Heute wollen wir über die Zukunft unserer Quartiere sprechen, über soziale Verantwortung und über das Zusammenspiel von Politik und Wohnungsbau und natürlich auch über deine persönliche Geschichte und deinen Werdegang. Doch zuerst gibt's unsere legendäre Schnellfragerunde.
Genau, bist du bereit, Olaf?
Ich bin bereit.
Perfekt. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Meer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Eher Nachteule.
Okay. Mhm. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Ich bin Jahrgang 1968 und habe im Jahr 1977 meine Mutter überredet, mit mir in den damals ersten Star Wars Film zu gehen. Und danach wollte ich die Special Effects für Science Fiction Filme machen. Das war, hat mich total damals gepackt und mich über Jahre als Berufswunsch begleitet.
Okay, wann ist es dann abgeflacht?
Ach, das war dann so von so im jugendlichen Alter dann, also so in der Oberstufe auf dem Gymnasium, dann war schon so irgendwie der Gedanke, okay, gibt es vielleicht noch ein paar, sagen wir, etwas realitätstauglichere Dinge.
Ja, aber nicht schlecht. Und guckst du heute auch immer noch gerne Star Wars und Science Fiction?
Ja, absolut. Das hat sich erhalten. Also da bin ich noch ein großer Fan davon.
Okay. Dann bin ich mal gespannt auf die Antwort der nächsten Frage. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Das Buch Wolfszeit über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Und jetzt muss ich mal überlegen, Autor ist mir leider gerade entfallen.
Oh, ist nicht schlimm. Womit startest du deinen Tag? Ritual oder Chaos?
Ich bin schon ein Ritualmensch, also so bestimmte Abläufe. Das ist so immer so ein Ablauf morgens, also so ein paar Sachen, irgendwie Wohnung lüften und aber schon dann auch nochmal aufs Handy gucken, nochmal ist doch irgendwas reingekommen, hat sich was an den Terminen geändert. So. Ich bin immer so gern vorbereitet auf den Tag.
Okay. Das Schlimme ist ja, wenn das Ritual, wenn man irgendwas plötzlich anders macht, also dann, ne, ich habe da irgendwie sowas, keine Ahnung, beim Schminken, wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann vergesse ich alles, was danach kommt.
Welche App benutzt du am häufigsten?
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich WhatsApp.
Mhm. Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt?
Mein Lieblingsort in Frankfurt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jeweils gerade der Fußballplatz des Vereins, wo mein Sohn spielt. Ich glaube, das ist immer so mein der Ort, an dem dann viel Emotion ist und jetzt sag ich mal unter baulichen Aspekten ist es wahrscheinlich schon die neue Altstadt in Frankfurt, die ich ja über Jahre als Projekt begleitet habe, und das ist schon so ein außergewöhnlicher Ort, mit dem ich auch viel verbinde.
Okay.
Welche Superkraft hättest du gerne für deinen Arbeitstag?
Welche Superkraft? Also, das ist schwierig. Manchmal aus Zeitgründen vielleicht fliegen.
Ja, kommt immer auf die Zeit zurück dann doch.
Genau. Gibt es ein Motto oder einen Leitsatz, der dich begleitet?
Ein Motto, ein Leitsatz. Schwierig. Also ich glaube, so ein Grundprinzip, was man vielleicht einen Leitsatz machen könnte, ist versuchen, einen Perspektivwechsel versuchen. Ich glaube, das ist so in meinem Leben, egal ob privat oder beruflich, immer ein gutes Instrument, eine gute Hilfe einfach, diesen Gedanken, auch wenn man irgendwie ein Gespräch führt, wo man das Gefühl hat, das Gegenüber bringt einen echt auf die Palme oder man kann jetzt gar nicht nachvollziehen, wo das Problem liegt und dann zu sagen, ja, ich versuche mal einen Perspektivwechsel, ich versuche mich mal in mein Gegenüber reinzuversetzen. Mhm. Das ist für mich immer ein sehr hilfreicher Weg.
Mhm. Gelingt das immer?
Nein, also ich glaube, das gibt manchmal schon emotional oder inhaltlich sehr aufgeladene Augenblicke, wo es zumindest nicht im ersten Anlauf gelingt. Mhm. Und manchmal hilft es dann auch ganz klassisch mal dieses, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag nochmal das zu reflektieren und zu sagen, ja, okay, ich kann mich dem trotzdem ein Stück weit annähern und kann akzeptieren, dass auch wenn ich vielleicht die Meinung nicht teile, aber auch mein Gegenüber seine guten Gründe hat. Mhm. Einfach. Und das ist, also wie schon gesagt, auf keinen Fall gelingt das immer im ersten Anlauf, aber dann schließt sich zumindest der Versuch an, es mit ein bisschen Abstand besser zu verstehen.
Okay, ja. Du hast unsere Schnellfragerunde wunderbar gemeistert und damit auch eigentlich schon den Übergang zur nächsten Frage geschaffen. Wir möchten nämlich so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg schauen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen. Wenn du auf deine beruflichen Stationen zurückblickst, was war so der rote Faden für dich, der alles verbunden hat?
Puh, der rote Faden, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber der rote Faden war, dass ich eigentlich in meiner beruflichen Entwicklung immer wahnsinnig viel Glück hatte, dass sich mir Möglichkeiten geboten haben. Also da war, muss ich ehrlich eingestehen, über lange Zeit wenig Planung dabei, sondern okay. es haben sich Sachen ergeben und dann hatte ich eine gewisse Neugier und habe Sachen gemacht und das also wenn es einen roten Faden gibt, dann so ein bisschen hört sich komisch an, der Zufall.
Okay, tatsächlich. Zum Beispiel, also erzähl mal, ich weiß, was hast du studiert?
Geschichte
und Politologie, ne?
Genau.
Okay, und dann warst du in der internationalen Marktforschung, richtig?
Genau.
Wo warst du da?
Ja, tatsächlich. Ich war beim amerikanischen Marktforschungsunternehmen und auch da der Zufall war, dass die Freundin, die Lebenspartnerin eines sehr guten Freunds von mir hat die Deutschland-Dependance geleitet und die hat irgendwann gefragt, ja, wir suchen jemanden, der das wundervoll bringen kann, der, wenn es um Berichte für Kunden geht, einmal was von den Zahlen versteht. Das war so ein bisschen das Thema empirische Sozialforschung, was man auch im Bereich Politologie dann machen muss. Politikwissenschaften und Zahlen war ich als Geisteswissenschaftler verblüffend gut darin, damit umzugehen. Und gleichzeitig aber aus diesen Zahlen was Lesbares zu machen. Und dann hatte ich mich gefragt, ja, willst du nicht während des Studiums da mal jobben? Und als ich dann meinen Magister hatte, haben die gesagt, ja, okay, hatte ich Lust, ein paar Jahre mal da zu arbeiten. Und war super. Also war eine echt gute Entscheidung. Waren sehr unterschiedliche Themen, mit denen man zu tun hatte. Sehr unterschiedliche Kunden von IT über Pharma bis, keine Ahnung, Fast Food. Und das war ein super Einstieg. Und ja, und dann war ich da aber auch viel, viel länger, als ich es mir vorher gedacht hätte.
Bis 2004 habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Was kam dann?
Dann hatte ich so den Eindruck, okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Veränderung, aber auch da war ich mir eigentlich etwas unsicher, wo es hingehen sollte. Also ich hatte zwar nach dem Studium mit meiner Promotion angefangen, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, jetzt, das zieht sich, ist das tatsächlich nochmal das Thema, was dich wirklich packt, so eine tatsächlich eher wissenschaftliche, akademische Karriere. Und auch da war es dann eigentlich so, dann hatte mich ein Abgeordneter aus dem Landtag gefragt, hast du Lust, nicht für mich als Mitarbeiter zu arbeiten? Und da dachte ich, ja, mach's mal zur Überbrückung ein, zwei Jahre und dann hast du genügend Zeit, dich auch nochmal umzuorientieren.
Okay, und dann ist daraus geworden, dass du Dezernent für Plan und Bau geworden bist.
Also ja, also das war sozusagen dann auch nicht der ganz gerade Weg gewesen, aber tatsächlich ging das dann so ein bisschen, entwickelte sich das in dem Bereich Politik dann weiter, sodass ich letztlich dann gut 10 Jahre hauptberuflich in der Politik gearbeitet habe oder etwas mehr als 10 Jahre.
Ja, krass.
Gab es denn einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Begegnung, wo dir klar geworden ist, Stadtentwicklung, das ist deine Mission, das ist das, wo du beibleiben willst?
Tja, also meine Magisterarbeit hat sich interessanterweise mit der Frankfurter Altstadt beschäftigt.
Okay.
Und da hätte ich natürlich nie gedacht, dass mich das mal viel, viel später wieder einholt, das Thema. Aber das war eigentlich so die einzige wirkliche Berührung mit dem Thema Stadtentwicklung. Und dann über lange Jahre hätte ich mir das gar nicht wirklich als Berufsbereich vorstellen können. Und letztlich war es dann diese Hop- oder Top-Entscheidung, bin ich bereit, diese Verantwortung als Planungsdezernent zu übernehmen, ja oder nein? Und das, dann hatte ich so ein bisschen bis zum Amtsantritt ein Jahr Zeit, mich in alle möglichen Themen einzuarbeiten. Mhm. Und ich bin froh, dass ich aber dabei bleiben konnte, dann auch nach dem Amt.
Mhm, genau, weil danach bist du zu DSK gegangen, ne? Bauland und Projektentwicklung. Warst da 3 Jahre.
Genau.
Und bist jetzt seit April 2020 Leiter Quartiersentwicklung bei der GWH.
Genau, wobei seit 1. November, wir haben da restrukturiert, bin ich jetzt Leiter des Sozialmanagements bei der GWH. Also habe nochmal sozusagen etwas anderen, etwas anderes Themenspektrum. Also primär eben auf dieses Thema, ich würde mal sagen, wie organisieren wir, unterstützen wir das Thema Zusammenleben in den Beständen der GWH.
Hat sich dein Blick auf Frankfurt verändert, seitdem du aus der Politik raus bist in die Wohnungswirtschaft?
Also, tja, der Blick verändert. Also, ohne es jetzt zu beliebig zu sagen, ich würde sagen, jedes Jahr ändert sich mein Blick auf Frankfurt, weil sich ja auch Dinge verändern. Aber die natürlich diese Zeit, wo man eine ganz an der, zumindest lokalpolitisch sehr herausgehobene Position, Verantwortung für das Gemeinwesen und für die Entwicklung einer Stadt hat, das verändert einen schon sehr. Also ich muss zugeben, ich bin in Frankfurt geboren, habe dort immer gelebt, aber ich habe in der Zeit, also da war ich in Stadtteilen, die ich sonst vorher auch noch nicht besucht habe, einfach war man ja doch dann als, sag ich mal, immer auf seinen ähnlichen Wegen sich bewegt und das ist dann schon nochmal sehr augenöffnend.
Was hast du mitgenommen aus der Politik dann jetzt für deine jetzige Tätigkeit?
Also mitgenommen habe ich, dass man wesentlich mehr Gestaltungsspielraum in der Politik hat oder in so einer Rolle hat als Planungsdezernent, als ich es vorher gedacht hätte. Ich dachte, das ist viel schwieriger oder die Leitplanken sind viel enger. Und ich war absolut überrascht, wenn man etwas verändern und bewegen will, hat man die Möglichkeit dazu. Und das ist, es verändert einen dahingehend, weil man dann natürlich, wenn man dann auf der anderen Seite der Projekt- oder Quartiersentwicklung steht und dann hört, was alles nicht geht von der Kommune, dann muss man schon sagen, naja, das ist dann schon zu hinterfragen einfach. Also das, sondern in der Regel sind es nicht irgendwelche Zwangspunkte, die etwas verhindern, sondern ist es einfach nicht das Wollen, etwas zu verändern. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied.
Hast du da ein Beispiel?
Mit Namen.
Nein.
Nein, ich nehme mal die positiven Beispiele. Ja, genau. Also in meiner Zeit bei der DSK, da hatten wir ein Riesenprojekt in Hanau, in der Nähe von Frankfurt gehabt. Eine ehemalige Konversionsfläche, eine alte Kaserne. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, wie dort die gesamte Verwaltung A, zusammenarbeitet, B, den Rückhalt auch vom Oberbürgermeister hat. Und alle sitzen am Tisch und erzählen einem nicht ihre fünf größten Probleme, warum etwas nicht geht, sondern es geht darum, Probleme zu lösen gemeinschaftlich. Mhm. Und das ist, und da bedurfte es keiner Reform des Baugesetzbuchs und keiner sonstigen gesetzlichen Änderungen, die natürlich auch manchmal sehr hilfreich sein können, sondern es war einfach der Wille, diese Stadt voranzubringen einfach. Mhm. Und das macht den Unterschied einfach aus. Und das gab es auch in anderen Städten. Also Kiel fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, dort ein Projekt zu begleiten. Und da hat man auch gemerkt, ja, da sind Leute, die wollen etwas voranbringen. Und demgegenüber gibt es eben Städte, wo, glaube ich, so ein Stück weit diese Haltung fehlt. Einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Also das können schwierige politische Verhältnisse in den jeweiligen Stadträten sein. Das kann eine Verwaltung sein, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn sie Spielräume nutzt. Aber das Wollen ist schon sehr entscheidend.
Und das heißt, du hattest schon den Eindruck, dass du was hast bewegen können damals in der Politik, ne? Dass du nicht diese Leitplanken hattest, sondern...
Naja, man, ich sag mal so, es hat, das ist eine Mischung aus, sagen wir mal, Kreativität oder zu gucken, wo sind überhaupt die Spielräume? Also was kann ich auch machen? Es ist natürlich viel Kommunikation und Überzeugung. Ich meine, ich hatte damals den, sag ich mal, in Anführungsstrichen Luxus eine Zweierkoalition, nur zwei Parteien, die die Mehrheit gebildet haben. Heute geht's ja unter 3-4 Fraktionen in den meisten größeren Kommunalparlamenten gar nicht mehr, um Mehrheiten hinzubekommen. Also es war auch sicher von den Rahmenbedingungen etwas leichter, aber es ist, und man braucht ein super Team. Ich hatte tolle Amtsleitungen, die wirklich auch was bewegen wollten, die mit Ideen kamen und die auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten. Ich hatte im Dezernat ein tolles Team und da kommen dann einfach viele Sachen zusammen, die, also es ist nicht jetzt, dass ich mich da hinstellen würde und sagen, es braucht einen genialen Kopf, sondern es ist, der Erfolg ist immer Teamarbeit, aber klar, und der Wille zu sagen, okay, mal zu gucken, wie weit können wir im Positiven gehen.
Mhm. Heute hast du andere Spielräume, du gestaltest große Wohnquartiere mit einem ganz anderen Werkzeugkasten. Wie steht es denn um sozial ausgewogene Quartiersentwicklung und wo müssten wir eigentlich stehen?
Ja, das ist... Also ohne jetzt sozusagen auf so einer rein semantischen Ebene sich zu bewegen, aber was sind sozial ausgewogene Quartiere? Also ich würde mal, das sind so Themen, die ich immer oder Begriffe, die ich dann ein Stück weit hinterfrage. Also wann ist ein Quartier sozial ausgewogen? Meinen wir, wenn dort sich unterschiedliche Einkommensgruppen wiederfinden oder wenn wir alles so haarklein runtergebrochen haben, da sind die Alten, da sind die Jungen, da sind die mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, die Transferleistungsbezieher, die Wohlhabenden. Es gibt ja diesen Begriff der sozialen Mischung oder Durchmischung, der auch sehr stark in den letzten Jahren sich auch in Planungsprozessen, in der Projektentwicklung wiederfindet im politischen Raum. Das hört sich unglaublich gut an, aber wenn man konkret nachfragt, also angenommen eine Kommune gibt das vor und sagt, wir wollen ein Quartier mit einer ganz tollen sozialen Durchmischung, man fragt, was meint ihr damit, was versprecht ihr euch auch davon, dann merkt man, dann kommen wenig konkrete Antworten, weil es auch unglaublich schwer ist, dem auf den Grund zu gehen einfach. Also es ist nicht so, dass wenn man sagt, nur weil in einem Quartier für jede Einkommensgruppe ein Angebot ist, daraus entsteht noch kein, nicht per se ein positiver Effekt. Also es ist ja immer so ein bisschen der Glaube, die, sagen wir mal, bildungsstärkeren, einkommensstärkeren Haushalte ziehen, die etwas vielleicht bildungsferneren Haushalte nach oben. Aber und da greift bei mir auch wieder dieses Thema empirische Sozialwissenschaft. Ich sage dann immer, wie belegen wir das? Könnt ihr mir wirklich mal benennen, wie das funktioniert? Wir messen doch alles, untersuchen alles. Wo sind die Studien, die uns sagen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind? Und da hadere ich so ein bisschen damit. Letztlich ist es für mich die Frage, den Leuten, die dort leben und dorthin ziehen, eine Lebensqualität in vielfältiger Hinsicht zu bieten einfach. Das können viele Themen sein, das können Freiräume sein, das kann eine soziale Infrastruktur sein. Das ist die Frage der wie wird Mobilität organisiert? Das sind so Themen für mich zu gucken, wo erreichen, also was macht für die Leute Lebensqualität aus und was können wir dazu beitragen, dass das erreicht oder verbessert wird?
Gibt es keine Studien, die genau das belegen? Weil es könnte ja auch genau andersrum sein, ne?
Naja, es gibt schon so ein paar Studien, die sich dem Thema annähern, aber man muss, also ich lasse mich da auch gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe noch nichts gesehen, was mich wirklich rundweg überzeugt hat, dass das, was man sich vielleicht davon erhofft, auch tatsächlich erreicht wird. Und umgekehrt zum Beispiel, also diese Gedanke, zum Beispiel, wenn wir ein Quartier haben, wo ein hoher Anteil an Haushalten in geförderten Wohnungen ist, dann taucht da ausgesprochen oder unausgesprochen oft so dieser Gedanke auf, oh, Problem. Was aber wiederum auch aus meiner Sicht viel zu kurz gegriffen ist. Nur weil eine bestimmte Einkommensgruppe oder weil Menschen mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund an einem Ort leben, bedeutet das nur lange nicht, dass daraus irgendwelche Probleme erwachsen. Sondern aus der Historie wissen wir, die großen Quartiere der 60er, 70er Jahre, die sind nicht, weil sie so angelegt worden sind, irgendwann mit vielen Problemen behaftet gewesen, sondern das hing in nicht unerheblichem Maße mit der Belegungspolitik der Kommunen zusammen, dass man dort nach und nach das als äußerst bequem angesehen hat, dort Personen mit multiplen Problemlagen hinzubringen und viel zu wenig sich um das Thema Sozialarbeit, Quartiersmanagement und anderes zu kümmern einfach. Und dann sind daraus unterschiedlichste Problemlagen entstanden und damit, das hat dann auf lange Zeit bis heute das Image von Großquartieren erheblich beschädigt.
Du hast gerade beschrieben, dass das nicht von selbst passiert, diese Durchmischung. Wie gelingt denn echte Teilhabe von den Bewohnerinnen auch abseits von Beteiligungsritualen?
Naja, Teilhabe, also es ist auch da wieder, also ohne alles so haarklein zu zerlegen, was meinen wir mit Teilhabe? Also für mich ist eher diese Frage, wie organisieren wir einen oder wie helfen wir dabei, dass dort ein gedeihliches Zusammenleben funktioniert? Also ich würde sagen, es gibt auch Bewohnerinnen und Bewohner, für die ist jetzt das Thema Teilhabe gar nicht so entscheidend. Die wollen Orte haben, wo sie zusammenkommen, wo sie anderen begegnen, wo es vielleicht also Angebote gerade für Kinder und Jugendliche gibt. Unglaublich wichtig einfach. Oder wo, dass es Orte sind, in denen alte Menschen auch lange selbstständig leben können und für die auch Angebote sind. Also was weiß ich, mal ein Kaffee-Nachmittag, Mittagstisch, Kulturangebote vor Ort, also ohne, dass die Leute jetzt noch mühsam irgendwie ins Stadtzentrum müssen, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so mobil sind. Also und wenn man jetzt Teilhabe so versteht, dass man die Leute mit einbindet, herauszufinden, was die richtigen Angebote für so ein Quartier sind, da bin ich mit dabei, klar. Das ist überhaupt keine Frage. Und also alles, was eben dieses Thema Zusammenleben und Lebensqualität beeinflusst, glaube ich. Und da Leute daran teilhaben zu lassen, auch über Ehrenamt sie zu unterstützen, das zu befördern, dass man sich gegenseitig hilft in großen Quartieren. Das sind, glaube ich, ganz zentrale Themen.
Mm-mm. Gibt es da Projekte, die dir spontan einfallen würden? Jetzt nicht unbedingt in Frankfurt, aber wo du sagst, die sind beispielhaft.
Ach, es gibt wahnsinnig viele. Also eigentlich, muss man sagen, überall, wo große Wohnungsunternehmen viel Bestände an einem Ort haben, ist halt auch die Chance groß, dass man dort gestaltend tätig werden kann. Das können eben, also gerade diese Begegnungsorte, also zum Beispiel Vereinen Räume zur Verfügung stellen oder eine Fahrradwerkstatt einzurichten, wo Leute einmal selber was machen können, eben die Angebote für alte Menschen zu organisieren. Also da gibt's viel. Wir haben jetzt kürzlich, was auch eine ganz tolle Sache ist, in einem Quartier einen Gemeinschaftsgarten zusammen mit einem Verein eingerichtet, wo Leute sich auch wieder begegnen, Gärtnern. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen. Und das ist, das würde ich sagen, ist so eine der Hauptaufgaben.
Mhm. Du hast vorher den Fußballplatz erwähnt. Ich denke mir immer, ich habe so viel Zeit jetzt am Footballplatz verbracht mit anderen Eltern und da gibt's keinen Gemeinschaftsraum. Wir stehen da immer am Spielfeldraum. Mhm. Da wäre noch so viel Potenzial. Oder auch früher, keine Ahnung, Schwimmkurse. Da hat man dann irgendwo auf der Bank gesessen und gewartet, dass man da noch viel mehr machen kann, was die Sportaktivitäten angeht. Also.
Ja, absolut. Also so einmal, was die Sportinfrastruktur selber angeht, da zu gucken, was kann ich da noch machen, dass dort auch ein eben Zusammenkommen möglich ist. Manchmal ist es aber sogar die Hürde noch höher und man muss gucken, haben eigentlich Kinder in einem Quartier die Möglichkeit, überhaupt solche Sportangebote wahrzunehmen. Also viele, ich sag mal, Sportangebote sind ja dann auch wiederum mit Kosten verbunden, Vereinsbeiträge oder man braucht die Ausrüstung und kann sich das jeder leisten und das ist vielleicht auch die Idee, dann zu sagen, okay, da muss man vielleicht auch mal mit Vereinen kooperieren und den Kindern aus einem Quartier auch so ein Angebot machen und sagen, wir machen mal jetzt in den Osterferien Fußballcamp zum Beispiel und unterstützen das mit. Also das glaube ich, ganz wichtig. Und aber wenn das gelingt, dann sind das natürlich echt tolle Orte, wo eben auch unterschiedliche Haushalte, Eltern zusammenkommen einfach. Und da kann dann auch immer was Tolles draus erwachsen.
Ja. Und auch nicht, dass man direkt hinfahren muss mit dem Auto, ne? Dann ist man angewiesen wieder auf die Eltern, sondern es muss irgendwie ein bisschen anders strukturiert sein, direkt nach der Schule oder ne? So.
Genau.
Mhm. Wir haben jetzt viel über soziale Aspekte gesprochen. Es gibt ja noch große andere Themen, Nachverdichtung, Klimaanpassung. Mhm. Wie lässt sich der Spagat dazwischen schaffen?
Also manchmal, was man aber nicht tun sollte, könnte man verzweifeln, weil die Aufgaben, vor denen große Wohnungsunternehmen, Bestandshalter stehen, natürlich immens sind. Also das Thema eben CO2-Neutralität, Klimaanpassung ist schon sehr erdrückend, auch von den Investitionskosten, die damit verbunden sind und die ja wiederum eigentlich nach Möglichkeit nicht dazu führen sollten, dass dann auch wiederum für die Mieterinnen und Mieter die Kosten aus dem Ruder laufen. Und da, glaube ich, ist noch nicht so eine richtige Balance gefunden worden, wie die Kosten vernünftig verteilt werden. Also wir haben in den letzten Jahren ja immer sehr auch gerungen um diese Fragen von Fördermitteln und welchen Anteil leistet da auch der Staat für die Dekarbonisierung. Und ich glaube, dass das Ganze funktioniert nicht so richtig, wenn die öffentliche Hand nicht bereit ist, in größerem Umfang dort auch noch Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn sie gleichzeitig nicht will, dass die Mieten in einem noch stärkeren Maße steigen. Weil das ist ja dann irgendwie nicht aufzulösen, zu sagen, die Wohnungsunternehmen sollen riesige Kosten übernehmen, aber es wird ihnen keine Möglichkeit der Refinanzierung gegeben. Und dann muss dieses Delta die öffentliche Hand schließen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist jetzt ein Thema, Dekarbonisierung. Wenn ich jetzt aber ein anderes, vielleicht nicht so ganz im Vordergrund stehendes Thema, im öffentlichen Vordergrund stehendes Thema nehme, das ist zum Beispiel dieses Thema, was müssen wir eigentlich baulich tun, um die Bestandsquartiere für alte Menschen lebenswert zu halten einfach. Und das ist, glaube ich, ein von der Größe kein geringeres Problem als das Thema Dekarbonisierung. Und wie schon gesagt, und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen noch stärker einen gesellschaftlichen Konsens. Wer kann wirklich welche Lasten in diesem Geflecht der Anforderungen tragen einfach? Und wie schon gesagt, ich glaube, da ist die Politik, also Politik ist immer so ein Allgemeinbegriff, aber da sind eben alle politischen Ebenen gefordert, Kommune, Land, Bund zu sagen, wie man sich das vorstellt. Also ich sage es mal ganz kritisch, immer nur zu sagen, ja, wir machen jetzt noch einen Mietendeckel und verlängern den nochmal und tun alles, um die Mieterinnen und Mieter nicht zu belasten, dann muss man sagen, wie sollen das gerade auch gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen stemmen auf lange Sicht. Also das wird so nicht funktionieren und dann brauchst du darauf eine gute politische Antwort und die kann nicht sein wie vor ein paar Jahren, dass dann plötzlich von heute auf morgen Förderprogramme wegfallen oder dass plötzlich sagt, ja, da ist jetzt leider kein Geld mehr da. Das ist dann sehr, sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.
Wenn du jetzt drei Dinge ändern könntest, du wärst in der Politik und könntest frei agieren, was würdest du tun, damit der Wohnungsbau schneller passiert, mehr für Ältere, ne, dass die Transformation einfacher ist?
Ja, also ich glaube, es ist wirklich sehr stark das Thema, die Förderkulissen neu aufzustellen, glaube ich. Das ist immens wichtig und eine Verlässlichkeit auch reinzubringen, zu sagen, okay, das gilt jetzt mal für, und wir brauchen diese Zyklen mal für 5 Jahre, dass da nicht ein Förderprogramm wieder wegfällt oder unterfinanziert ist. Und ja, letztlich vieles hängt aber, wie eingangs gesagt, an der kommunalen Ebene. Also natürlich kann ich auf Ebene des Baugesetzbuchs und der Landesbauordnung, da kann man vieles weiterhin an vielen Stellschrauben drehen und gucken, dass bestimmte Tatbestände rechtssicherer umgesetzt werden können. Aber das hört sich hart an, aber das Nadelöhr sind die Kommunen letztlich. Und wenn eine Kommune kein, sagen wir, ausgeprägtes Interesse hat, Wohnungsbau zu befördern, zu unterstützen, dann kann auch ein Bundesland oder eine Bundesregierung nichts machen. Es gibt einfach, es ist so, das ureigenste Recht der Kommunen, die Planungsfreiheit. Niemand kann eine Kommune zwingen, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen oder in Kraft zu setzen. Und so gesehen wäre der Wunsch, dort besseres Verständnis und vielleicht also ein bisschen mehr Bereitschaft, auch im ersten Augenblick unpopuläre Entscheidungen zu treffen, einfach, weil ich weiß das ja selber aus meiner Zeit. Jedes neue Baugebiet bedeutet 1 bis 3 Bürgerinitiativen, die genau wissen, warum es an dieser Stelle nicht gebaut werden darf, einfach. Und da macht man sich keine Freunde und Freundinnen. Aber was bedeutet es, wenn man dann immer einknickt? Dann geht die Schere eben auseinander zwischen Angebot auf dem Wohnungsmarkt und Wohnungssuchenden. Und wenn die Schere auseinandergeht, das ist das Einmaleins der Marktwirtschaft, dann steigen natürlich die Preise, dann steigen die Mieten, dann steigen die Preise, wenn ich Eigentum erwerben will, dann steigen die Baulandpreise und der Schlüssel, dem entgegenzuwirken, liegt im Wesentlichen bei den Kommunen.
Wir wollen noch mal etwas weg von den Quartieren hin zu einem ganz anderen Bereich kommen. Du engagierst dich öffentlich auch als Mail-Ally. Was bedeutet dieser Begriff für dich persönlich?
Im Kern sagt er aus, dass das, was in unserer Gesellschaft noch immer nicht gut läuft, was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, insbesondere im Arbeitsleben angeht, ist nicht allein den Frauen zu überlassen und zu sagen, ja, euer Problem, engagiert euch dafür und ändert, sondern zu sagen, nein, es ist auch die Verantwortung natürlich der Männer, sich für diese Themen zu engagieren.
Warum ist das gerade in der Immobilien- und Baubranche so wichtig oder ist es überhaupt speziell dort so wichtig?
Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe kein Arbeitsumfeld erlebt, von der Marktforschung über öffentlichen Dienst bis eben zur Immobilienbranche, wo alles bestens war, sondern es gab, ja, also man hat, die Probleme waren überall greifbar, die Benachteiligung eben von Frauen, Sexismus, also so gesehen, glaube ich, ist es nicht ein ausschließliches Problem der Immobilienbranche, aber es ist, die Immobilienbranche ist sicher eine der Branchen, die noch immer sehr stark von Männern dominiert werden, auch wenn sich in den letzten Jahren schon was getan hat, was man dann auf Veranstaltungen und Messen auch sehen kann. Also da, wo bei der Expo Real, keine Ahnung, vor 15 Jahren die Frauen eben die Messehostessen war, da sieht man jetzt schon auch Frauen aus der Branche selber, aber das ist natürlich noch immer bescheiden. Und wenn man dann das eine oder andere Gruppenfoto sieht und dann denkt man, sucht die Frau, und wenn man Glück hat, ist eine drauf, aber da ist noch viel, 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 viel zu tun.
Du hast vorher gesagt, wenn du gefragt wirst für ein Podium, dass du nicht sprichst, wenn keine Frau drauf zu dabei ist, richtig?
Genau, das ist eine einfache Rückfrage und meistens ich sag's mal positiv, rennt man offene Türen ein und dann ist so die Rückfrage, ja, wir haben da, kennen Sie vielleicht jemanden? Und natürlich kennt man jemanden. Und dann schiebt man da ein paar Namen rüber und dann wird auch, dann tut sich da was. Aber ich muss auch zugeben, die umgekehrt ist es auch schon so, dass das auch viel mehr Veranstaltungen schon von Anfang an, dass man da mal einer Frau begegnet. Aber man merkt, es ist noch immer Handlungsbedarf da.
Ja. Gibt es aus deiner Sicht auch bestimmte Strukturen oder Denkmuster, die sich ändern müssen, damit eben mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder es vor allem auch selbstverständlicher wird?
Ja, ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass Frauen in Führung einen Mehrwert für Unternehmen darstellen, dass es da nicht einfach nur um Zahlen geht, also dass man, wenn es 50-50 ist, ist die Welt in Ordnung, sondern dass Unternehmen daraus auch einen wirklichen Vorteil ziehen. Frauen, also es sind natürlich immer Verallgemeinerungen, aber Frauen führen oft anders. Und ich will jetzt nicht sagen besser, aber die Mischung macht es halt aus, einfach unterschiedliche Führungsmodelle, Führungsstile zu haben. Und ich glaube, es steht auch heutzutage Unternehmen gut an, auch nach außen zu zeigen, wir haben kompetente Frauen, die auch Verantwortung tragen bei uns, was wiederum dann auch für andere Frauen ja ein Entscheidungsgrund sein kann, dass man sagt, okay, ich habe den Eindruck, da erwartet mich eine Atmosphäre, wo Frauen auch weiterkommen können, wo ich Karrierechancen habe. Aber das ist ein, da ist noch, wie schon gesagt, einiges zu tun.
Und also ich persönlich merke, dass wir auf einem guten Weg waren und es zurzeit wieder so ein bisschen einknickt. Von dem her bin ich froh, dass es Menschen gibt wie dich, die das unterstützen. Wir kommen allmählich zum Schluss. Also was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich diesen Perspektivwechsel, den du von Anfang an gesagt hast, den habe ich jetzt auch im Gespräch gemerkt, dass du das, egal welchen Job du hattest, das immer sehr wichtig war, damit du auch so als Brückenbauer agieren konntest. Das wird ja so nachgesagt. Also kannst du das nachvollziehen? Bist du ein Brückenbauer?
Also das, ich würde mal sagen, das ist schon mein Bestreben. Und ich habe das, also gerade in der Projektentwicklung, zum Beispiel bei der DSK, war es schon immens hilfreich, wenn man den Menschen aus der Verwaltung, aus der Kommunalpolitik, aus den Magistraten gegenüber sitzt und die auch wissen, da sitzt jemand, der versteht uns auch. Mhm. Der saß auch mal in so einer Rolle da und der weiß, dass nicht alle in der Verwaltung unwillig sind oder faul sind oder irgendwie einfach keine Lust haben oder alles verknöcherte Bürokraten sind, sondern dass natürlich Kommunen auch Zwänge haben, Notwendigkeiten haben. Und das schafft dann, man findet leichter nicht nur eine Kommunikationsebene, sondern auch eine Form von Vertrauensebene einfach. Und das ist, da kann man sozusagen einmal in Verwaltung hinein kommunizieren, man kann aber auch in Unternehmen zurückkommunizieren und dort auch eben um Verständnis werben, einfach zu sagen, ja, warum geht's denn nicht so schnell, wie wir wollen? Und ja, so gesehen kann man mit diesen unterschiedlichen Berufsstationen, die ich hatte, glaube ich, besser Brücken bauen. Das stimmt schon. Mhm.
Du hast am Anfang auch beschrieben, dass dein persönlicher Weg ja von vielen Gelegenheiten, nenne ich sie jetzt mal, geprägt war. Glück. Was würdest du der jüngeren Generation mitgeben wollen? Sich etwas treiben zu lassen, nenne ich es mal so frei, oder was ist da deine Empfehlung?
Also die Empfehlung wäre, gerade am Anfang ruhig viele Sachen auszuprobieren. Einfach. Also auch und tatsächlich, also das, ja, das hört sich vielleicht etwas leichtfertig an, aber tatsächlich auf sein Innerstes zu hören. Meistens wir überwölben viele Entscheidungen bei uns durch Fakten, durch Risikoanalysen und Sorgen. Und ich behaupte rückblickend, wenn wir dann nochmal in uns gehen, dann merken wir eigentlich bei 9 von 10 Entscheidungen haben wir es schon in uns gespürt, dass es die richtige Sache ist. Und sich darauf ein Stück weit zu verlassen und dann glaube ich, dann und offen zu sein, dann wird man sich durch hat man die Chance, sich durch ein ganz spannendes, vielfältiges Berufsleben zu bewegen.
Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, Olaf, dass du bei uns warst. Ich finde, du bist nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern ganz nah an der Praxis dran. Das merkt man. Und das eben auf den verschiedenen Ebenen und verschiedenen Seiten des Schreibtischs in der Immobilienbranche. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.